schreiben das Jahr 2026 und ich bin wieder hier im Studio bei Radio Frei, im Studio A in der Johannesstraße 156. Ein Blick nach draußen verrät es, und so wird es auch die nächsten Tage bleiben hier in Erfurt. Es ist noch ein bisschen verschneit, es liegt noch ein bisschen Schnee da. Es bleibt so grisselig um den Gefrierpunkt. Die Sonne kann immer mal rauskommen, aber für uns heißt es konkret Handschuhe weiter anziehen, einen Schal tragen, eine Pudelmütze aufsetzen und das Fahrrad vielleicht stehen lassen und beim Autofahren natürlich einplanen, dass man gegebenenfalls die Scheibe freikratzen muss. Ansonsten bleibt alles wie immer. Ich rede gleich mit Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Da wird es natürlich nochmal um den Brand in der Silvesternacht gehen. Hier in Erfurt, aber auch in der Schweiz war da ja was passiert. Und es geht natürlich um das Thema schlechthin, den US-Militäreinsatz in Venezuela. Wir versuchen einzuordnen, weil in anderen Medien wird ja ausführlich darüber berichtet und da werdet ihr bestimmt auch schon vieles wissen. Ansonsten erwarte ich Gäste, zwei Kollegen in dem Fall, zukünftige Kollegen, denn es wird eine neue Sendung geben. Da wird es um Sport gehen, denn die beiden sind jugendliche Sportler, die schon sehr, sehr lange Sport machen. Einmal in der Leichtathletik, einmal im Fußball. Ben und Paul erwarte ich als Gast. Ansonsten habe ich mal geschaut, was sind eigentlich so gute Vorsätze? Ich weiß nicht, wie ihr es haltet. Macht ihr das noch mit den Vorsätzen oder ist das eigentlich out? Also ist ja fast schon so ein Spielchen. Aber ich habe mal geschaut, gibt ja mal wieder Umfrage, was sind typisch gute Vorsätze? Und ich lese einfach mal eine dieser vielen Umfragen durch. Gute Vorsätze für das Jahr 2026. Das ist erhoben worden. Gesünder ernähren steht interessanterweise ganz oben drauf. Ja, das ist, hat ja alles miteinander zu tun. Denn Platz 2 ist schon mit 48% dann mehr Sport treiben. Also 50% sagen gesünder ernähren, 48% mehr Sport treiben und 37% abnehmen. Das gehört ja irgendwie alles zusammen. Der erste Punkt, der irgendwie ein bisschen anders ist und nicht unbedingt mit ich muss was für meinen Körper tun zu tun hat, sondern eher mit sozialen Dingen, heißt nämlich der Punkt mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. 35% sehen das so. Ja, das finde ich auch. Also habe ich auch schon 2025 gemacht. Das muss ich mir ehrlich gesagt nicht als Vorsatz vornehmen. Das ist einfach so. Und ich habe noch einen Vorsatz, nicht immer dieses Intro komplett auszuspielen. Das nehme ich mir auch vor. Also man kann es ja auch mal früher schon so ausblenden, so wie ich jetzt gerade. Deswegen nochmal hallo und herzlich willkommen zu dieser allerersten unterdessen Ausgabe im neuen Jahr. Mein Name ist Reinhard und hier gibt's den ersten Song.
Herumtanzen, Beiklang, Dimensionen von Taktvoll. Lichtspiel, Impressionen so fachvoll.
Jahr beginnen, wie man es aufgehört hat, also auch mit den Ritualen soll man es beibehalten. Auch in diesem Jahr 2026 rede ich montags immer mit Serge Lochthofen. Dieses Gespräch ist aber insofern besonders, dass wir es am Abend zuvor aufgezeichnet haben. Und ich sage erstmal Hallo, Herr Lochthofen.
Ja, ich grüße Sie im neuen Jahr und natürlich unsere Zuhörer. Ich hoffe, Sie hören uns weiterhin und bleiben uns treu.
Und das neue Jahr hat begonnen und man denkt ja immer so, man kann so ein bisschen abwarten, ehe die großen Nachrichten kommen. Aber die großen Nachrichten kamen gleich im neuen Jahr, die meisten werden es mitbekommen haben. Es gibt einen US-Militäreinsatz in Venezuela, der venezolanische Präsident Nicolas Maduro ist festgenommen worden, nach New York gebracht worden. Das sind die Ereignisse. Ich überlege ja immer schon, Herr Lochthofen, wie nennen wir das jetzt nun? Ich habe jetzt eben gerade US-Militäreinsatz gesagt, andere sprechen von Überfall, von Angriff. Was ist es denn, um das jetzt mal einzuordnen?
Je nach Temperament, also wenn Sie ein bisschen zur bundesdeutschen Regierung gehören, dann sind Sie vorsichtiger. Wenn Sie aber sagen, ich bin nicht regierungsnah und bin ein freier Sender, da können Sie zu euch sagen, dass Donald Trump ein Kriegsverbrecher ist, genauso wie Putin. Und das natürlich völkerrechtlich mit nichts zu entschuldigen ist. Das ist ein eindeutiger Bruch des Völkerrechts. Das heißt nicht, dass wir beide vielleicht Maduro einen schlimmen Finger auffinden. Also sicher hat er auch einiges auf dem Kerbholz. Aber wenn wir das jetzt anfangen, als normal durchgehen zu lassen, dann wird es kriminell und natürlich immer deutlicher wird, wir fallen in eine Zeit hinein, wo der Stärkere sich einfach das nimmt, was er will. Und das wird schon eine kalte Zeit für uns. Wir sollten uns warm anziehen.
Und wir können es ja mal eins nach dem anderen aufdröseln und auch wirklich nochmal wirklich so erklärend wie möglich machen, weil manchmal sind die Dinge so naheliegend, dass man denkt, das kann es doch nicht sein. Weil offiziell heißt es ja von US-amerikanischer Seite, von Trumps Seite aus, es geht hier um Drogen, dass man das abbinden möchte. Aber da sind sich viele einig, da geht es nicht darum. Aber ist es wirklich so simpel, dass es hier nur ums Öl geht oder worum geht's denn hier?
Doch, ums Öl, natürlich geht es ums Öl. Ich finde ja dieses nahezu eklige Wort Deal, was ja jetzt in der Welt so weit verbreitet ist und von vielen auch im Privaten inzwischen so selbstverständlich genommen wird, das ist eine ganz einfache Geschichte. Man will an das Öl rein, man will die Tatze da drauflegen. Das ist einfach durchsichtig. Ja, das heißt, wenn es um Drogen ging, hätte man ja vielleicht mit Kolumbien sich in irgendeiner Art und Weise ins Benehmen setzen müssen. Vielleicht dann auch mit Bolivien oder Peru. Venezuela spielt bei den Drogen sicherlich keine völlig untergeordnete Rolle, aber im Verhältnis zu Mexiko oder Kolumbien ist es zweitrangig an dieser Stelle. Das ist nur ein Vorwand. Jeder sucht sich sein. Also Putin hat in der Ukraine behauptet, dass ein Faschisten und es ein antifaschistischer Putsch, den er da durchsetzen will, und das seien doch alles Narzissten und so weiter. Also völlig gaga gegenüber einer Regierung, die frei gewählt worden ist, im Gegensatz zu ihm, einem Diktator. Und hier ist es genauso. Es ist das Recht des Stärkeren. Die Amerikaner machen das nicht zum ersten Mal, das wissen wir. Wir haben es ja auch in jüngerer Geschichte erlebt, im Irak, in Libyen. Wir wissen auch, was dabei rausgekommen ist. Somalia hat ja auch Clinton das versucht, hat auch eine blutige Nase bekommen. Und wenn wir in die Geschichte zurückgehen, dann wissen wir, es ist immer wieder auch für uns alle schlecht ausgegangen. Das heißt, wir sind damit in Haftung auch noch dazu, da wir uns ja nicht ganz von Amerika losreißen können, aus vielen Gründen. Das sieht man ja auch an den Reaktionen in Deutschland, die Reaktion des Kanzlers, was der SPD-Vorsitzende dazu sagt, interessiert natürlich in Amerika kaum jemanden. Das heißt also, wir sind in einer misslichen Lage.
Wir müssen es trotzdem noch mal weiter einordnen. Sie haben schon gesagt, rein geschichtlich ist das nichts Neues. Das macht es natürlich nicht besser. Ne? Sie haben schon die Beispiele genannt. Nichtsdestotrotz, hat das jetzt eine neue Qualität? Ist das jetzt, also wir wissen es ja nicht, wie das mal später geschichtlich eingeordnet wird, aber ist damit jetzt wirklich die alte Weltordnung passé? Wir haben ja nach 1989 gedacht, jetzt ist alles gut. Und wir haben ja zuletzt in den letzten Jahren, ja muss man sagen, schon gemerkt, das ist nicht mehr so, wie es erhofft war. Ist es aber jetzt endgültig vorbei?
Na, endgültig nicht. Ich sage es ja, das ist eine lange Reihe und wir haben die immer wieder gehabt, die Momente, wo sozusagen fast in diktatorischer Manier auch die Vereinigten Staaten irgendwo eingegriffen haben mit unserer Unterstützung. Ohne im Irak hat man sich klar deutlich damals distanziert. Das war das letzte Mal, wo man sich das hat leisten können offensichtlich. Unter Schröder muss man ganz klar sagen, der hat da nicht mitgemacht. Aber hier auch Angela Merkel und Westerwelle damals nicht in Libyen. Das ist jetzt hier alles viel komplizierter, weil wir natürlich hier in Europa einen Krieg haben, einen Überfallkrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Und das hat natürlich Priorität. Aus diesem Grunde hält man die Klappe und will auch die Amerikaner nicht vergrätzen. Das heißt, man formuliert nebulös mit dem Blick darauf, ja, das muss aber jetzt eine demokratische Entwicklung nehmen. Nein, der Verteidigungsminister, der Außenminister sagt, nee, wir werden das vielleicht sogar alleine selbst führen können. Sehe ich jetzt noch nicht. Wir müssen mal sehen, wie stabil trotzdem das Regime noch ist, mit wem man da eigentlich es zu tun hat. Die Hoffnung scheinbar der Amerikaner ist wie so oft unter Donald Trump, wir schmeißen erstmal einen Stein da rein und dann schauen wir mal, was daraus wird und vielleicht können wir einen Nutzen daraus ziehen. Das heißt, ob die Opposition oder der Widerstand steigt, wir wissen es nicht. Wir müssen es erstmal sehen im Augenblick.
Aber was könnte das jetzt für eine Kettenreaktion auslösen? Also China ist ja nicht angetan. Was bedeutet das für Putin? Das kommt jetzt ja alles in Bewegung.
Also ich habe mir die russischen Zeitungen angesehen. Die waren ja die ganze Zeit jetzt beschäftigt mit dieser ominösen Flugroute von Drohnen über Valdai, das ist da, wo eine der Residenzen von Putin ist. Angeblich hat er dort seine beiden Kinder mit der jungen Frau. Und deswegen reagieren die Russen so ein bisschen aufgeregt. Wenn man sich die ganzen Flugbahnen dieser Drohnen ansieht, konnte kein Mensch sagen, ob die nach Moskau fliegen oder nach Petersburg. Das heißt, es war eine Finte. Man hat sie ordentlich Trump hingelegt. Trump hat auch im ersten Augenblick angebissen, reagiert. Im zweiten Augenblick dachte er, na, jetzt haben sie mich auch voll vorgeführt, die Russen. Das heißt, man rudert zurück. Und in Russland hat man das Thema jetzt ein bisschen weggedrängt, hat sich ein bisschen über Maduro aufgeregt. Das ist ja ein Verbündeter. Russland hat ja damit gezündelt da hinten. Aber merkt auch, die Ukraine ist wichtiger, so wie die Europäer. Wir müssen zusehen, dass wir mit dem Trump da weiterhin im Benehmen bleiben und dass wir ihn weiterhin aus der Ferne, aus dem Kreml heraus steuern. Das ist ihre Absicht an dieser Stelle. Man sagt, ja, im Sicherheitsrat wird man sich darüber unterhalten. Man muss eigentlich respektieren, wenn jemand Staatschef ist. Ist natürlich auch Völkerrecht, das muss man ganz klar sagen. Also das ist ein Völkerrechtsbruch seitens der Amerikaner. Aber auf der anderen Seite werden sie auch nichts machen.
Da Sie gerade das Völkerrecht ansprechen und auch die Vereinten Nationen im Sicherheitsrat, da fragt man sich natürlich, wenn man so ein bisschen in die Geschichte zurückgeht, das Ganze ist ja mal gegründet worden nach dem Zweiten Weltkrieg, dass eben es eine Regel gibt, eine Ordnung. Und die Frage ist nun, ja, was bedeutet das? Das kann man auch bei den anderen Invasionen natürlich immer mitfragen. Wenn der Weltpolizist, ich bleibe jetzt mal so in dem Bild, sich selber nicht an die Regeln hält, ja, was ist dann überhaupt die UN, die Vereinten Nationen, was sind die dann wert?
Naja, wir haben keine andere bessere UN, als die Mitglieder sie eben in dieser Art und Weise gestalten. Das heißt, wenn ein paar dazwischen Rabauken sind, andere überfallen, sich nicht ans Recht halten, haben wir als Europäer einen sehr friedlichen Projekt. Deswegen hassen es ja auch die Amerikaner, die Russen, die Chinesen, alle hassen Europa, weil es ein friedliches Projekt ist und Länder miteinander auskommen, die historisch bei weitem nicht so nah beieinander waren. Und unser Einfluss an dieser Stelle, unsere Bereitschaft natürlich, irgendwo vielleicht mit brutalem Vorgehen militärisch durch nachzuweisen, dass wir auch noch da sind, die ist tendiert gegen null. Also wir sind ja nicht mehr in der Ukraine richtig in der Lage, sage ich mal, dagegen zu halten, denn unsere Wirtschaftskraft ist ja viel größer als die Russlands. Man müsste eigentlich heute in der Lage sein, mit Tausenden, Zehntausenden Drohnen täglich sozusagen Russland Paroli zu bieten. Das können wir alles nicht. Ja? Also wir sind zwar ziemlich langsam und auch behäbig und natürlich durch diese lange Friedenszeit auch ganz anders gepolt. Das ist bei Amerika anders. Und interessant ist, wir haben hier in unseren Gesprächen in den letzten 10 Jahren oder mehr, wie wir reden, ja, habe ich immerhin darauf hingewiesen, wenn Putin die Ukraine überfällt, dann ist das auch ein Beispiel für alle anderen, so kann ich es machen. Ja? Also wenn ich stark genug bin, wie die Amerika, wie China, dann mache ich das einfach. Ja? Die Chinesen haben noch Angst, sie sind militärisch den Amerikanern weit unterlegen, also das heißt, sie wissen nicht, wie weit die Amerikaner im Fall von Taiwan gehen.
Aber ich wollte gerade sagen, genau das.
Appetit ist schon groß.
Ich wollte gerade sagen, genau das spekulieren ja einige politische Beobachter, sagen nun, für China ist das nun sozusagen fast eine Einladung, eben dann doch auch, so nach dem Motto, wenn die Amerikaner das machen, können wir es auch machen.
Die Russen halten sich hier ein bisschen über Wasser, aus zwei Gründen. Die Sanktionen sind eigentlich richtig, die wir gemacht haben. Nur man hätte sie gleich im ersten halben Jahr diese ganzen Sanktionen verhängen können, dann wäre Russland in die Knie gegangen. Aber das hat man nicht gemacht. Man kündigt dann immer an und macht ein halbes Jahr später irgendwas und dann kommt noch Orban, dann dauert es noch länger. Das heißt also, die Russen haben immer Zeit, sich darauf einzustellen. Die Chinesen können ihnen auch helfen, das zu machen. Im Fall von China und einer Verschlechterung der Beziehung zu den USA und einer sozusagen Störung des Welthandels fällt jetzt auf China direkt zurück. Das heißt, sie sind im Augenblick wirtschaftlich sowieso in einer schweren Lage, eine Krise. Davon leben wir ja auch von dieser Krise. Das heißt, Deutschland ist nicht zufällig in dieser Situation im Augenblick, weil in China die Geschäfte nicht so gut laufen, weil China insgesamt in einer Umbruchphase ist. Das heißt, wenn die jetzt noch einen Konflikt dazu bringen, dann bricht da vieles zusammen. Das heißt, die Chinesen können auch kein Interesse haben. Aus diesem Grunde knirschen sie mit den Zähnen. Die Lage war noch nie so günstig. Russland lenkt hier ab den Westen. Die Amerikaner sind auch komisch drauf. Das heißt, jetzt könnte man eigentlich Taiwan aus nationalistischen und politischen Gründen, nicht aus anderen, ja, sag ich mal, nach China holen. Aber ich glaube, die Chinesen sind kühl kalkulierend in dem Fall. Die Folgen für die Weltwirtschaft wären so verheerend, dass das für sie auch sehr schlecht wäre. Aus diesem Grunde halten sie sich erstmal noch zurück.
Es ist kompliziert oder es ist komplex, wie der Bundeskanzler Friedrich Merz sagte.
Naja, so komplex ist das nicht. Die Amerikaner wollen die weltgrößten Ölvorräte kapern. Sie hatten früher schon dort zweimal den Fuß drauf und jetzt wollen sie das richtig drauf machen. Das ist eigentlich relativ einfach.
Ich wollte jetzt auch eine elegante Überleitung zur Bemerkung von Herrn Merz machen. Das war der Grund, warum ich das Wort komplex verwendet habe. Möchten Sie jetzt tauschen mit dem Bundeskanzler Friedrich Merz? Weil man muss ja irgendwie trotzdem reagieren. Also er steckt da ein bisschen in der Zwickmühle.
Naja, die werden sich auch mit Macron und mit Starmer verständigt haben. Sie geben so nebulöse Kommentare ab, es muss jetzt eine Demokratisierung geben. Natürlich will keiner für den Maduro einsetzen, weil das auch ein schlimmer Finger ist. Das ist ein Diktator, gar keine Frage, und hat auch die Wahl gefälscht. Aber wir sehen ja, den Amerikanern, das interessiert sie nur als Vorwand, genauso wie bei Putin. Seine ganzen Geschichten, die er erzählt, die Ausweitung der NATO, das ist doch alles Käse. Kein einziges NATO-Land außer Amerika kann irgendwo die Russen beeindrucken. Das heißt, weder die Deutschen noch die Franzosen noch die Engländer spielen eine Rolle. Das ist einfach nur sozusagen Propaganda. Die wird hier in Deutschland auch gern nachgeplappert, links wie rechts. Muss man mit Interesse zur Kenntnis nehmen? Nein, Russland kann mit den Atomwaffen kein einziges Land hier irgendwie beeindrucken. Das heißt also, egal wo die NATO-Truppen stehen, nur die amerikanischen zählen, keine anderen. Und so ist es hier auch an der anderen Stelle. Wir sind abhängig von Amerika. Wir haben keine Chance, die Ukraine-Kriegsgeschichte irgendwie durchzustehen, wenn die Amerikaner nicht dabei sind. Und die fallen uns ja schon sowieso von der Fahne. Das heißt, wir werden die Klappe halten, irgendwelche nebulösen Formulierungen finden und versuchen, irgendwie da rauszukommen und sagen, naja, beim Irak haben wir es ja auch irgendwie geschluckt.
Also eins steht fest, das Thema wird uns auf jeden Fall 2026 und auch nächste Woche schon wieder weiter beschäftigen.
Ich habe ja immer wieder gesagt, es wäre sehr schön, wenn das Jahr 2026 ein richtig langweiliges Jahr wird, aber wenn es schon so beginnt, ich meine, denken Sie die ganze Sache zu Ende. Die Amerikaner schicken 20.000 Leute nach Grönland.
Ja, das ist, wie
das
gesagt...
Das war's. Und die Europäische Union wird irgendwas zusammenstottern und das war's. Und die Dänen werden auch nichts machen können. Das heißt, im Augenblick läuft die Sache in eine Richtung. Wir werden eine Wagenburg bauen müssen. Es wird sehr kalt da draußen werden, schon fast wie in diesen dystopischen Serien, Games of Thrones oder wo auch immer. Und werden zusehen, dass wir überwintern. Leid tut es mir natürlich um die Generation, die jetzt jung ist, die sozusagen noch die ganze Zukunft vor sich hat, dass sie in eine Welt hineingerät, die wir nicht mehr für möglich gehalten haben. Ich habe ja oft in unseren Gesprächen gesagt, wir sind in den 90er und 2000er Jahren dreimal falsch abgebogen und nun sind wir wieder in dieser völligen, in dem Morast gelandet, der Kriege und der Konflikte und der wirklich brutalsten Interessen.
Jetzt überlege ich gerade, wo wir falsch abgebogen sind. Das haben Sie wieder geschafft. Das überlegen wahrscheinlich auch die Hörer und Hörer. Wo sind wir 2 bis 3 Mal falsch abgebogen?
Naja, wir haben schon einen Fehler gemacht, als wir jetzt zugelassen haben, dass Putin 2014 beispielsweise einmarschiert ist in der Krim und wir haben das irgendwie dann gesagt, naja, es kann passieren und dann versuchen wir ihn doch noch zu beschwichtigen. Das heißt, nicht damals schon gesagt, du, das läuft aber in eine dumme Richtung, das Ganze. Und wir haben natürlich auch nicht konsequent den Amerikanern gesagt, lass das mit dem Irak sein. Wir haben nicht daran teilgenommen, aber auf Distanz zu Amerika ist niemand gegangen. Und wir haben den Fehler gemacht, dass wir China viel zu viel Macht gegeben haben. China ist wirtschaftlich natürlich viel stärker als wir inzwischen. Also wir sind abhängiger von ihnen. Denken Sie mal dran, dass 80% aller Batterien, das ist ja lustig fast, ja, also Dinge, die schon seit 200 Jahren hier in Europa mehr oder weniger entwickelt und gebaut werden, 80% der Batterien, die heute für die Autos gebraucht werden, werden in China produziert. Da haben wir einfach Dummheiten gemacht und das umzudrehen, braucht natürlich viel Zeit und braucht Jahre.
Sie haben eben gerade gesagt, das Jahr fängt nicht gut an und es ging ja schon eigentlich Mitternacht direkt los. Also wir nehmen einfach mal 2 Ereignisse ein, weltweites muss man sagen, also was zumindest weltweit Schlagzeilen gefunden hat. In dem Skiort in der Schweiz, in Crans-Montana, gab es einen Brand in einer Bar. Aktuell, man muss ja mal sagen, man weiß ja nicht, wie es weitergeht. 24 Todesopfer sind identifiziert, insgesamt 40 Tote gibt es und mehr als 100 Verletzte. Gleichzeitig gab es in Erfurt am Domplatz einen Brand ohne Tote, aber es gab eben einen Brand an den historischen Häusern. Und die Frage ist, was für Fragen muss man stellen? Also müssen wir mit der Sicherheit besser umgehen? Müssen wir einfach verantwortungsvoller auch als Menschen sein? Braucht es, das wird natürlich jetzt wieder aufkommen, das Thema, braucht es ein Böllerverbot?
Naja, ich glaube, es gibt relativ viele Menschen, die gar nicht so dumm mit den Dingen umgehen. Nur das Dilemma ist, wir geben Pulver, Schwarzpulver in die Hand von auch, ich sage immer, Vollidioten. Das ist leider die Situation. Das heißt, natürlich ist klar, dass in einer Altstadt wie Erfurt oder Weimar haben wir das auch katastrophal einmal gehabt, diesen Brand, dass einfach solche Sachen gemacht werden dann. Und das heißt, es gibt viele vernünftige Menschen. Ich habe jetzt bestimmt seit 50 Jahren keine Rakete mehr hochgeschickt und ich brauche das nicht unbedingt, aber bin da nicht so diktatorisch und sage, ja, weil ich das nicht mag, müssen es andere auch nicht mögen. Okay, ich finde es nicht gut. Es gibt viele Gründe zu sagen, lassen wir es mal langsam sein und machen es vielleicht zentral. Oder ich würde ja vorschlagen, man muss den Markt ein bisschen austrocknen. Das heißt, die Dinge im Preis noch weiter hochschrauben, immer wieder. Es geben ja Leute Geld aus, wo man sagt, die haben ja gar kein Geld. Und dann geben sie 2.000 Euro für so ein Zeug aus. Es ist ja auch sozial eine merkwürdige Geschichte. Aber dass das nur jetzt passiert, das war vorauszusehen. Das musste irgendwann passieren.
Das in der Schweiz, meinen Sie vor allen Dingen? Oder meinen Sie
ja,
auch jetzt?
Ja, das ist einfach so. Ich meine, dass da so eine Rakete durch eine Windböe oder irgendwo oder gezielt, das wissen wir nicht. In Berlin haben wir ja auch die Bilder gesehen, dass man gezielt auf Häuser schießt, auf Balkons und offene Fenster und so weiter. Also es gibt einen Haufen, ich sage mal, Menschen da draußen, die ihr Hirn irgendwo lassen, wenn sie sowas machen oder aus Frust. Und Aggression gibt es viel in der Gesellschaft, auch bei uns. Wir sehen das ja bei rechtsradikalen Demonstrationen hin und her. Das heißt also, da ist einfach was in der Bevölkerung. Da müssen wir damit sorgfältiger umgehen. Und die erste Geschichte wäre natürlich, wir müssen es durchsetzen, wenn wir in der Altstadt ein Verbot haben. Nun kann ich mir vorstellen, die Polizisten wollen Silvesterabend auch nicht auf dem Domplatz für Randale sorgen, ja, indem sie Pressing machen. Aber irgendwie muss man das hinkriegen. Man muss natürlich, wenn man Verbote hat, die auch durchsetzen. Der Staat muss zeigen, dass er hier die Hoheit hat. Und das tun wir nicht.
Die Zeitung, deren Chefredakteur Sie mehrere Jahrzehnte waren, die hat bei Georg Mayer, dem aktuellen Thüringer Innenminister, mal angefragt, der sich generell gegen ein Verbot ausgesprochen hat und eben meinte, man muss da, das sei auch Sache nicht der Polizei, also nicht in seinem Verantwortungsbereich, sondern eben bestenfalls des Ordnungsdienstes, und er setzt dann eher auf die Vernunft und flächendeckende Verbote. Ich zitiere jetzt sinngemäß aus der Samstagsausgabe der Thüringer Allgemeine, meinte er, bringt das nichts und halt hält er nichts davon.
Das ist eine Auffassung wie zu anderen vielen Themen. Der eine mag es mit Verboten sehen. Die Niederländer machen das ja gerade. Wir schauen uns das an. Wir stellen ja immer wieder fest, dass die Skandinavien, die Niederländer manche Dinge machen. Am Ende sagen wir, oh, hat ja vielleicht gar nicht so schlecht funktioniert. In Niederlanden ist auch eine Kirche abgebrannt. Ja, völlig. Mhm. Ich glaube, in Amsterdam oder wo auch immer. Das heißt, es ist natürlich viel Wahnsinn bei diesen Dingen. Und ich würde auch sagen, ein Teil derer, die sich da bewaffnen zu Silvester, ist sehr unvernünftig. Und damit müssen wir einfach leben. Das heißt, wir können nicht von dem Standard ausgehen, dass der normale Mensch sowas nicht macht. Insofern sage ich mal, ja, wir schenken und verkaufen ja auch Waffen nicht einfach an die Leute, wer es haben will, sondern da wird ja auch versucht, in irgendeiner Art und Weise einen Überblick darüber zu bekommen. Das heißt, eine Einschränkung hier, ich würde es erstmal übers Geld machen. Das heißt, Raketen müssten so teuer werden, dass man keine Lust hat, mal darauf zu das anzukaufen. Da werden wieder andere schreien, ja, das ist dann nur für sozial Reiche. Ja, okay, dann ist es halt mal so. Dann sind nicht so viele. Und man muss auch sehen, aus dem Ausland kommt viel rein, aus Tschechien, aus Polen. Die Märkte hinter der Grenze sind damit gut bestückt gegen Jahresende. Da muss man auch viel härter sich damit beschäftigen. Da ist viel zu tun, auch für die Polizei.
Gegen Ende des Gesprächs, da kommt jetzt der Boulevardjournalist in mir durch, weil wir wollen natürlich wissen, wie Sie Silvester verbracht haben. Wir hören schon mal raus, ohne Raketen auf jeden Fall. Und wenn ich raten müsste, Sie haben wahrscheinlich am Fenster Ihres Hauses gestanden und haben einfach aus der Ferne dann das Feuerwerk betrachtet.
Ja, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht jemand, der sozusagen da rausrennt in den Park und sich das anschaut. Da bin ich höchstwahrscheinlich vom Alter her auch ein bisschen gesetzter. Also ich kann mir das leisten, da distanzierter zu sein. Aber ich weiß auch, dass andere Freude dabei empfinden. Ich bin jetzt nicht so derjenige, der sagt, sofort verbieten. Aber es gibt noch ein paar Stellschrauben, an denen wir drehen können, damit solche Sachen nicht passieren. Mir tut es sehr leid. Ich hoffe, das wäre die gute Nachricht, dass diese drei Häuser, die betroffen sind, also das indische Restaurant und daneben, dass eventuell wenigstens die Fassaden stehen bleiben. Weil ich halte von der modernen Variante, die rechts daneben steht, also wo Nahstedt drin ist,
ja,
nichts. Also nichts. Das heißt also, unser Domplatz, wenn wir das so weitermachen, wird dann immer mehr bestückt mit Häusern, die keiner eigentlich wahrnimmt und die keiner auch mag. Und davon haben wir, da können Sie nach Gießen schauen, wie das aussieht dann, oder in Kassel, die Innenstadt. Das heißt, wir haben hier viel mehr zu verlieren als andere, und das sollten wir auch wirklich genauer hinschauen. Das ist nun mal so.
Also nochmal zur Orientierung, wenn man vor dem Dom steht, Sie meinen die linke Seite, was in den letzten Jahren neu bebaut wurde, an den Geraden heißt das, und es geht dann hinter bis ins
Naja, es sind die historischen, Gott sei Dank, sagen wir mal, die Hohe Lilie und daneben der Grieche sind stehen geblieben. Das sind ja auch historische Häuser, die mit Geschichte von Erfurt verbunden sind, mit dem Schwedenkönig, mit allen drum und dran. Das heißt also, da immer mehr Lücken zuzulassen, wäre sehr fahrlässig durch diese Generation jetzt. Und insofern, sage ich mal, da ein bisschen knallern auf dem Domplatz ist mir da wirklich nicht so wichtig, als diese Häuser stehen zu lassen.
Dann noch eine Schlussfrage, eigentlich verpackt in zwei Fragen. Was halten Sie von guten Vorsätzen, und falls Sie was davon halten, gibt es sowas wie einen guten Vorsatz bei Ihnen?
Also eigentlich nichts, weil ich aus Erfahrung weiß, das führt zu nichts, wenn ich übers Jahr nicht irgendetwas Vernünftiges mache und das konsequent mache. Am 1. Januar wird das nicht passieren. Das mag sein, dass jemand, der übergewichtig ist, sagt, ja, jetzt versuch's mal wieder mal mit einer Diät, oder irgendjemand hört auf zu rauchen. Ich bin nicht Raucher. Also das juckt mich nicht, und natürlich müsste man sagen, okay, Rotwein muss auch nicht sein, aber naja, das Leben ohne Rotwein ist auch nicht so schön. Ja, also insofern sage ich mal, nein. Ich versuche übers Jahr vernünftig die Dinge zu machen. Ich halte auch nicht von Fasten groß was, weil meistens strengt man sich da sehr an und hinterher wird wieder das Gegenteil gemacht. Das heißt also, die Einsicht muss in einem reifen, du musst etwas ändern. Und das hat dann nichts mit 1. Januar und mit 2. Januar was zu tun, sondern mit dieser Einsicht. Und das ist sehr viel schwerer und konsequent zu bleiben. Wobei ich muss am Ende doch, Sie haben mich jetzt...
Jetzt habe ich Sie doch noch rausgelockt.
Provoziert. Sie haben mich provoziert. Aber an einer anderen Stelle. Sie haben jetzt die Zeit
erwähnt. Jetzt bin ich gespannt.
Sie haben ja über die Feiertage nicht ganz so viele Sendungen gehabt, deswegen konnten wir es vorher auch gar nicht diskutieren. Mich hat eine Ausgabe, ich sage ja sonst seit vielen, vielen Jahren nicht zur Zeitung, das ist, finde ich, auch richtig so, das ist kein guter Stil, wenn man dann selbst nicht mehr aktiv ist und dann alles besser weiß. Aber eins hat mich sehr bewegt.
Jetzt bin ich gespannt, jetzt wissen Sie es doch besser.
Ein Beitrag kurz vor Weihnachten, ich glaube Seite 2, Aufmachung, da wurden die Politiker in Thüringen, in der Manierschule, bewertet. Ja. Mhm. Also die einen kriegten eine 2, die anderen eine 3. Die anderen eine 4.
Ja.
Das hat mich schon sehr bewegt. Insofern, dass beispielsweise der Innenminister eine 4 bekommen hat. Nur ist der Innenminister in Thüringen jemand,
also Georg Mayer, muss man mal zu sagen, wir hatten eben schon, ich habe den Namen nochmal genannt, wir hatten eben ja schon erwähnt, Georg Mayer.
Ja, der außerhalb des Ministerpräsidenten als einziger noch in der Tagesschau oder in Heute-Journal oder irgendwo zitiert wird, der kriegt eine 4. Und ein ausgewiesener Rechtsradikaler, Björn Höcke, kriegt eine 3.
Aber jetzt muss ich auch mal fragen, wer hat, jetzt war das die Redaktion, die ihn bewertet hat? Also es ist ja trotzdem mal interessant zu hören, aber wer hat da bewertet?
Das ist natürlich schön bei solchen Beiträgen. Die sind natürlich Boulevard-ähnlich, das heißt Unterhaltung. Ich muss trotzdem Kriterien ja irgendwie nennen. Das tun die nicht, sind mehrere Autoren. Und ein ausgewiesener Rechtsradikaler, der ja auch alles daran setzt, Thüringen in ein schlechtes Licht zu bringen. Wir denken ja nur allein an die erste Veranstaltung des Parlaments nach der Neuwahl. Da war ja fast ein Putsch im Gange. Ja? Also von Ermächtigung war ja die Rede seitens des CDU-Fraktionschefs. Ein Mann, der vielleicht auch ein Konzentrationslager in Erfurt am Flughafen einrichten will, weil er Leute abschieben will, also ein zweites Buchenwald hier aufmachen will, der kriegt eine 3 und jemand, der sich für Recht und Ordnung einsetzt, also der Verfassungsminister in Thüringen, kriegt eine 4. Das ist doch schon ein ziemlich verzerrtes Bild auf die Welt. Können Sie sich das erklären?
Ich kann es mir nicht erklären. Ich hätte es auch, ich halte generell nichts von Notengebung und das schon gar nicht.
Ja, das ist ein Format. Spielerisch, ja. Sag mal, solange das ein Spiel bleibt, geht es ja. Aber in einem Fall, wo ein deutschlandweit ausgewiesener Rechtsradikaler deutlich besser abschneidet als jemand, der sich für dieses Land, ja, sag ich mal, auch konkret einsetzt, auch zum Beispiel für ein Verbot der AfD sich einsetzt, das wurde ihm sogar in dem Text, glaube ich, negativ angerechnet. Also insofern, sage ich mal, frage ich mich schon, ob die Kollegen voll verstehen, was sie da machen, ja. Oder vielleicht schon im Wechselbegriffen sind, ja. Das heißt, sich neue Sympathien suchen, ja. Also das hat mich schon ziemlich sprachlos gemacht. Für jemanden, der sehr lange Zeitung macht und liest, war das schon was Neues.
Aber weil sie ja auch ihr Wort Gewicht hat, das wäre ja naheliegend, dass sie per E-Mail eine Art Leserbrief schreiben und das nochmal betonen.
Nein, nicht. Das geht sehr schlecht, weil ich natürlich, wie gesagt, mit meiner Vorgeschichte in der Zeitung lange Zeit Chefredakteur gewesen, glaube ich, da ist es kein guter Stil, jetzt sagen wir, tatsächlich Noten zu verteilen für andere, die dann das später gemacht haben. Da gibt es immer etwas, was man anmerken kann. Ich halte mich da wirklich sehr, sehr raus und das ist vielleicht das zweite Mal, oder wenn überhaupt, eine öffentliche Anmerkung. Ich finde das sehr befremdlich, was da gestanden hat. Und kann es mir nicht erklären im Rahmen dessen, was wir so normalerweise im Journalismus machen.
Herr Lochthofen, ich bedanke mich erstmal bis hierhin für das Gespräch. Wir werden uns widersprechen, kommen Montag wieder im Espresso-Plausch. Kommen Sie jetzt gut durch die Woche.
Es würde mich freuen und ich bleibe auch dabei. Es ist eine gute Nachricht, dass auf dem Domplatz in den Häusern niemand zu Schaden, also die Häuser zwar schwer gelitten haben, aber Menschen nicht zu Schade gekommen sind. Das ist ja schon mal auch eine gute Nachricht. Ne?
Das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht. Thank you. Wir haben es eben gerade gehört im Gespräch mit Sergei Lochthofen im Espresso-Plausch. Es ging um die Benotung von Politikern, wie man sie vergleicht. Und ich habe die entsprechende Ausgabe der Thüringer Allgemeinen in gedruckter Form vor mir liegen, vom Montag, den 22. Dezember, auf Seite 2 unter der Überschrift »So gut ist Thüringens Landesregierung«. Es bezieht sich auf den Podcast »Reden wir über Thüringen« und da blicken die Politikreporter auf das erste Regierungsjahr der Brombeere. Fabian Klaus, Elmar Otto und Elena Vogel, um die drei geht es, die hier diese Schulnoten abgegeben haben. Ich zitiere jetzt hier mal die Bewertung von Georg Mayer, die Sergei Lochthofen eben angesprochen hat, Innenminister und stellvertretender Ministerpräsident. Keiner war länger im Amt als Innenminister in Thüringen, brachte als einziger Minister Erfahrung ins Kabinett Vogt mit und machte schon kurz nach Beginn der Legislatur mit seiner Vision 2029 von der Thüringer Polizei auf sich aufmerksam. Mayer hat eine Idee, wohin er mit der Polizei möchte. Allerdings Polizeiaffäre, Gerichtsentscheidungen und sein gebetsmühlenartiges Fordern eines AfD-Verbotsverfahrens überlagern den positiven Eindruck aus den ersten Wochen. Mit Kritik geht Mayer häufig dünnhäutig um, obwohl er viele Jahre Erfahrung im Amt mitbringt. Note 4. Und hier nochmal das Zitat zu Björn Höcke, AfD-Fraktionsvorsitzender, führt die größte Fraktion im Thüringer Landtag und die steht relativ geschlossen hinter ihm. Die Partei, vom Verfassungsschutz als rechtsextreme Bestrebung eingestuft, wurde zuletzt mit 39%, also einem Allzeithoch, gemessen. Die AfD beschäftigt mit Klagen zahlreiche Gerichte, hat zuletzt bei den Haushaltsverhandlungen statt eines angekündigten Alternativhaushalts vor allem mehrere Anträge vorgelegt. Note 3. Zitat Ende, komplett nachzulesen, wie gesagt, in der Ausgabe der Thüringer Allgemeinen vom 22. Dezember 2025 auf Seite 2 unter der Überschrift »So gut ist Thüringens Landesregierung«. Da werden auch noch andere Politiker und Politikerinnen bewertet. Wir werden euch weiter hier bei Radio Frei auf dem Laufenden halten. Musik von Liam Byrne, The Last Man, und diesen Künstler, den könnt ihr diesen Freitag live erleben im Club Franz Mehlhose hier in Erfurt in der Löberstraße. Einlass ist 19.30 Uhr, um 20 Uhr geht es los. Gleich gucke ich nochmal in ein etwas älteres Buch von jemandem, der aber immer wieder hörenswert ist, ein Satiriker, ehemaliger Chefredakteur der Titanic und vor allen Dingen seit inzwischen 12 Jahren Europaparlamentsabgeordneter. Die Rede ist von Martin Sonneborn. Ich habe nochmal sein Buch, seine 2 Bücher rausgeholt. Herr Sonneborn geht nach Brüssel und Herr Sonneborn bleibt in Brüssel. Und wir gehen gleich mal ins Archiv, weil es ganz interessant ist, nochmal ein Gespräch mit ihm zu hören, in dem er sich über Medien äußert und auch ganz konkret über die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die jetzt ja wieder im Gespräch ist, weil natürlich auch bei ihr Reaktionen erwartet werden auf die US-Militäroperation in Venezuela. Und manchmal ist gar nicht schlecht, mal so ein historisches Stück sich mal mit dem Wissen von heute auch anzuhören. Vorher gibt's aber erstmal ganz neue Musik von den Sternen, Open Water, der neues Album jetzt am Freitag erscheint.
The thing about open water is the vulnerability. So when I saw you at my local swimming pool, 9 years after you said that you had moved away, I felt frightened and I wondered if you ever left the flat, and if you did you get the deposit back? Even with the hole that you punched in the wall? Or did you pay someone to fix it? Or did you patch it up yourself? Your hand smoothing over the spackle as you thought about whatever I did or said to make you do it in the first place? Did it remind you of the mirror that you also punched to pieces, leaving me to clean up the shards that were left behind? Or did you think of my face that didn't crumble like plaster, my face that didn't shatter like glass, but still feels permanently marked by your fist all the same? The thing about open water is the exposure. So when I saw you at my local swimming pool and my swimsuit made my body visible, the same body which you touched never with your fingers or your lips, but with your words. When you said I should leave the rice on my plate so that I wouldn't look fat at your friend's wedding, or that maybe we should try to get my hair, my textured wavy hair that I got from my grandmother, from my father, we should try to make my hair smooth and shiny, like your blonde ex-girlfriend's hair back in London. Or that there's something you would change about me if only you could, but you'd never tell me what it is because it's something that I can't change. And so 9 years later I look in the mirror and I wonder, what immutable physical characteristic of mine is so ugly, is so offensive, that you would like to see it permanently erased? The thing about open water is the danger. If you make a wrong move, it can kill you. So when I saw you at my local swimming pool, I remembered the pot of boiling water that you threw at me from across the kitchen, and how I instinctively jumped out of the way. One of the few acts of self-preservation in those years of agreeing with you that I pushed you too far, that this anger, this rage, this destruction was something that, yes, I brought it on. I brought it on with my moods. I brought it on with my words. So when that pot of boiling water broke the kitchen sink, and you left town the next day because even you were surprised at how far your anger took you, I paid to fix it, and I told the handyman that it was my fault, that I had dropped something out of clumsiness. And when you came home, we didn't talk about it. We simply used the new sink. The thing about open water is the choice that must be made, from breath to breath, to keep moving, to stay afloat. So when I saw you at my local swimming pool, 9 years after you said that you had moved away, I had to make a decision. Do I stop moving or do I stay afloat? Do I let these memories weigh me down like layers of wet clothes pulling me under the surface? Do I let you back into my body like swallowed water pooling in my lungs? Do I let your presence paralyze me like a cramped muscle threatening to drown me? But the thing about open water is the freedom, opportunity, the infinite expanse of possibility. So when I saw you at my local swimming pool, 9 years after you said that you had moved away, I had to make a decision. I had to make a choice. I made a decision. I made a choice. I'm gonna keep fucking swimming.
Open Water, die aktuelle Single der Band Die Sterne, die ja inzwischen auch schon seit mehr als 30 Jahren unterwegs sind und deren neues Album, Wenn es Liebe ist, jetzt diesen Freitag erscheint. Wie es aussieht, haben die USA heute Nacht ihren unprovozierten, ungerechtfertigten und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Venezuela begonnen. Wir erwarten von der EU das bereits general erprobte moralische Standardverfahren. Das sage nicht ich, das ist ein Zitat des EU-Politikers Martin Sonneborn, der vor allen Dingen auch als Satiriker bekannt ist und zwei Bücher veröffentlicht hat, die lesenswert sind. Herr Sonneborn geht nach Brüssel und Herr Sonneborn bleibt in Brüssel, denn er ist bereits seit 12 Jahren, seit 2014 EU-Parlamentsabgeordneter. Und beim Aufräumen rund um den Jahreswechsel, auch hier im Archiv von Radio Frei, bin ich auf ein älteres Interview von ihm gestoßen, was ich vor knapp 2 Jahren mit ihm geführt habe in einer Schule hier in Erfurt, in einem Klassenzimmer. Das wird auch beim Gespräch, was Sie gleich hören werden, eine kleine Rolle spielen. Das ist interessant, mit dem Wissen von heute auch dieses Interview nochmal sich anzuhören, weil gerade jetzt nach der Militäroperation der USA in Venezuela werden jetzt ja verschiedene Reaktionen erwartet oder überhaupt erstmal genau beobachtet, welcher Politiker, welche Politikerin wie reagiert, wie verhält sich Europa, wie verhält sich die Europäische Union jetzt zu diesem Einsatz oder wie verhält sich auch Ursula von der Leyen, die EU-Kommissionspräsidentin. Und Martin Sonneborn hat ein ganz spezielles Verhältnis zu Ursula von der Leyen. Er mag sie schlichtweg nicht. Und das war auch damals mit einer Einstiegsfrage von mir, warum das eigentlich so ist.
Also ich habe früher natürlich meinen alten Chef Martin Schulz von der SPD, Parlamentspräsident, genauso kritisiert damals, oder Jean-Claude Juncker, genannt Drunker, in Brüssel. Aber das waren eigentlich alles Lappalien. Das waren Leute, die eine Vision hatten für Europa, eine friedliche Vision übrigens, und die sich an die Spielregeln gehalten haben. Und das tut Frau von der Leyen überhaupt nicht. Also wir sind keine richtige demokratische, haben keine richtige demokratische Struktur mehr in der Kommission. Und ich meine, sie hat ja der Guardian hat geschrieben, soll ich das Mikrofon halten? Dann wird es etwas weniger anstrengend.
Ich schaff's noch so ein bisschen früher, das muss er den Hörern und Hörern erklären. Ich sitze hier so ein bisschen da, als würde ich immer so mich melden wollen, wie der in der ersten und dann nicht mehr kann. Aber ich schaff's noch, danke.
Also der Guardian hat mal sich den Lebenslauf von Frau von der Leyen angeschaut und hat geschrieben, sie habe a trail of disaster, eine Spur der Verwüstung hinter sich hergezogen. Das hat sie natürlich, also im Verteidigungsministerium. Ihre Immunität hat sie dann auch bewahrt, davor sich weiteren Nachforschungen darstellen zu müssen. Es sind SMS gelöscht worden, sie hatte merkwürdige Beratergeschäfte. Im Sozialministerium früher in Niedersachsen hat sie Krankenhäuser verkauft unter Wert und privatisiert. Also die ist schon recht schräg unterwegs und genau das macht sie jetzt in der EU weiter.
Das kann man unter anderem in Ihrem Buch nachlesen. Das Interessante ist ja, wenn Sie so sagen, das kann man wahrscheinlich relativ einfach auch, das ist ja auch Aufgabe von uns, aber auch von anderen nachrecherchieren. Die Frage ist, wenn Sie das so beschreiben, warum das sozusagen dann folgenlos bleibt. Ne? Das spielt ja irgendwie keine Rolle. Also es ist ja auch so, wenn man so Ihr Buch liest, denkt man so, interessant, aber es bleibt ja politisch folgenlos. Haben Sie da eine Erklärung für?
Ja.
Ein Kurzzeitgedächtnis zu sehr, woran liegt's?
Es liegt tatsächlich daran, also ich setze mich auch mit diesem Phänomen auseinander, dass die Medien ihre Rolle als vierte Gewalt im Moment nicht so wahrnehmen, wie sie das müssten. Sie sind ja hier relativ spät in unsere Demokratie eingetreten und dazugestoßen. Sie sind noch relativ frisch und
also wir von Radio Frei, meinen Sie?
Ja, Sie hier in den kompletten neuen Bundesländern. Und ich hätte gehofft, Ihnen eine etwas demokratietheoretisch besser dastehende Form des politischen Miteinanders anbieten zu können. Aber ich sehe, dass das nicht so ist, wie ich es in der Schule gelernt habe. Wir sitzen gerade in der Schule hier. Ich habe gelernt, dass Medien den Staat kontrollieren, dass sie die Regierung kontrollieren, dass sie Politiker kritisieren. Und das findet meines Erachtens gerade im EU-Zusammenhang, aber auch in vielen anderen Bereichen, nicht mehr so statt, wie wir es bräuchten.
Das ist ganz interessant, um den Ball mal aufzugreifen. Also wir sind ja nun mal mit einem Medium, wir sind aber Bürgerradio, das soll keine Entschuldigung sein. Also ganz normale Menschen machen für andere Menschen Programm. Wir stoßen an unsere Grenzen, wir sind trotzdem auch selbstkritisch, dass wir noch genauer werden, besser werden. Aber wenn es so eine ideale Medienwelt gäbe, Sie haben es eben schon angedeutet, wie müsste die denn aussehen?
Also es dürfte auf jeden Fall weniger Verflechtungen geben, als es das im Moment gibt aus Politik und Medien oder zwischen Politik und Medien. Ich weiß nicht, finde, also spätestens seit Corona ist es eigentlich so, seitdem, wenn ich das richtig verfolgt habe, Merkel sich einmal hingesetzt hat und die Journalisten, die führenden Köpfe der großen Medien aufgerufen hat, die Regierung zu unterstützen in ihrer Politik und in einer Ausnahmesituation. Ich glaube, da sind die Medien nicht wieder herausgekommen aus dieser Rolle. Und ich meine, wenn ich als, was weiß ich, als Spiegel oder Süddeutsche Zeitung oder FAZ meinen Chefreporter gerne mit im Regierungsflieger sitzen habe oder wenn ich darauf angewiesen zu sein glaube, dass ich Informationen, Hintergrundinformationen da zugespielt bekomme, dann kritisiere ich natürlich nicht so, wie ich das eigentlich als Journalist müsste. So habe ich es zumindest gelernt.
Also so ein bisschen auch ein strukturelles Problem, ich versuche gerade zu sammeln. Also oder was ist das Problem dann dabei?
Also das Problem ist auf jeden Fall eine, wir haben praktisch eine Melange aus Politik und Journalismus, die sich Leute, die sich kennen, schätzen, mit Informationen versorgen und miteinander reisen. Und ich habe das in Brüssel festgestellt. Ich habe es abgelehnt, Leute kennenzulernen. Ich habe Günther Oettinger mal sehr heftig kritisiert und der wollte hinterher mit mir Bier trinken gehen. Ich habe das nicht gemacht, weil in dem Moment, wo sie mit Menschen unterwegs sind, da finden sie irgendeine restsympathische Eigenschaft und dann können sie nicht mehr so kritisieren. Und aber natürlich gibt es ganz andere Dinge. Es gibt finanzielle Verquickungen, es gibt andererseits einen großen finanziellen Druck, unter dem die Medien heute arbeiten. Also es gibt weniger qualifizierte Redakteure, es gibt weniger Redakteure, es gibt den Kampf um die Klickzahlen im Netz. Und das sind alles, das sind drei, vier Sachen, die praktisch zu dieser Situation geführt haben, dass wir heute keine funktionierende vierte Gewalt mehr haben im Staat. Und unsere Lösung war, und das haben wir aber vor 5 Jahren schon analysiert, dass eigentlich die Satire dann als fünfte Gewalt die Aufgaben der vierten mit übernehmen muss.
Das ist ein guter Punkt, weil ich mich frage, also ich finde das Buch, und das kann man sagen, sehr, sehr lesenswert, aber ich frage mich trotzdem, gibt es nicht Grenzen der Satire? Also jetzt gar nicht nur im moralischen Sinne, das auch vielleicht, was darfst du sagen, was nicht, was worüber davon sich lustig machen, worüber nicht, sondern auch im Sinne von, ich lese das durch, es ist total erhellend, ihr Buch, und dann denke ich aber so, das meinte ich eben mit folgenlos bleiben, dass letztlich die Leute bestenfalls die Achseln zucken und dann war's das. Also sie sind jetzt ja seit 2014 im Parlament und ich will jetzt nicht unterstellen, dass sie missionarischen Eifer an wollten jetzt die EU verändern, aber irgendwie könnte man auch sagen, in 10 Jahren wird es keinen mehr interessieren, ob da Martin Sonneborn drin gesessen hat oder nicht. Also Stichwort Grenzen der Satire. Also es ist ein Mittel offenkundig, aber irgendwie ist die Waffe auch nicht mehr richtig scharf, ist meine Wahrnehmung. Wie sehen Sie das?
Naturgemäß anders, sonst könnte ich da nicht mehr gut gelaunt morgens ins Parlament laufen. Was ich natürlich immer seltener tue. Aber ich glaube, ich meine, ich bin ein Abgeordneter von 705 und es bleibt uns eigentlich hier nur die Möglichkeit, wir können ja nicht irgendwelche Gesetze zum Wohl der Bürger machen. Ich sehe, dass ganz viel für Großkonzerne entschieden wird im Europaparlament. Und ich sehe, dass das nicht transparent gemacht wird. Und das Transparentmachen von Dingen, die zu kritisieren sind, das ist, glaube ich, das Einzige, was wir leisten können. Wir gehen halt wirklich mit einem kritischen Blick an die Politik der Kommission und des Europaparlaments. Und wir müssen das nicht tun, wenn das von den Medien, die gut ausgestattet in Brüssel sitzen, wenn die sich diese Aufgabe stellen würden.
Also ich finde das auch wirklich bemerkenswert, also dass das ja mitgetan wird und ich lese das auch mit Interesse. Und Ihre Lesungen sind ja auch ausverkauft. Also es gibt offenkundig auch ein Publikum, die das annehmen. Ich habe nur selber, also ich überlege gerade, wie ich es als Frage formuliere. Es ist so ein bisschen, also ich finde es ein bisschen frustrierend, wenn man das Gefühl hat, ja, man erreicht Leute, aber das ist auch irgendwie alles so eine Blase und so eine, also jetzt ganz naiv gesagt, für mich so eine ideale Welt wäre, dass man auch die Leute erreicht, überspitzt gesagt, die vielleicht Rechtspopulisten sind und die zumindest mal ins Nachdenken kommen. Und irgendwie passiert das nicht, ist so meine Wahrnehmung.
Also ich kann 2 Sachen dazu sagen. Wenn Journalisten bei uns im Büro vorstellig werden und irgendwas Informationen von uns wollen oder einen Gesprächstermin, die meisten sagen, dass sie praktisch alles, was sie über die EU wissen, aus meinem ersten Brüssel-Buch wissen. Und das heißt ja, dass wir doch eine gewisse, das hat sich relativ gut, also viel verkauft damals. Und das heißt, dass wir schon eine gewisse Wirkung haben. Das ist ja eigentlich mehr Wirkung. Einer von den Linken im Bundestag hat mal gesagt, ich hätte mehr Wirkung im Europaparlament als die gesamte CDU. Das ist natürlich eine Verkennung der Tatsachen, denn die machen Politik und sie machen wirklich Politik gegen die Bürger. Sie führen die Möglichkeiten von Überwachungsfunktionen ein, die wir hier noch gar nicht wirklich wahrgenommen haben. Sie sorgen dafür, dass große Konzerne keine Steuern zahlen müssen und dass nicht das auf den Teller kommt, was gesund für uns wäre, sondern das, was man halt gut verkaufen kann. Und es gibt viele Dinge, die man dazu kritisieren hätte. Ich weiß nicht, wohin dieser Satz laufen soll. Ach ja, genau, ich kann mich noch mit einer Retourkutsche natürlich an Sie als Vertreter eines freien Radios wenn, warum machen Sie das? Glauben Sie, dass Sie Wirkung haben? Und glauben Sie, dass die Leute aufgeklärt werden durch das, was Sie tun?
Ist eine gute Frage. Deswegen habe ich die Frage, die ich Ihnen gestellt habe, auch mir selbst gestellt. Das stellen wir uns selbst, weil wir uns auch fragen. Also wir kriegen ja auch Feedback von unseren Hörern, haben aber auch das Gefühl, und das ist erstmal super, dass wir das Feedback kriegen, so wie Sie Ihr Feedback kriegen. Aber so diese ideale Vorstellung, die man vielleicht zum Zeitpunkt der Gründung hatte, dass man alle erreicht, möglichst viele erreicht oder Leute zum Nachdenken bewegt, müssen wir auch sagen, sind wir auch an unserer Grenzen genau das gleiche Problem eigentlich gekommen, weil wir erreichen nur die bereits Überzeugten, sagen wir mal so. Das ist erstmal toll. Es ist auch gut, dass es die gibt, aber die anderen, ja, das klingt jetzt wieder so mysteriös, aber die Leute, ja, also das, deswegen kann ich nur sagen, ja, Retourkutsche gelungen, ich denke weiter nach. Was mich mal interessiert, in Ihrem Buch gibt es immer wieder sachdienliche Hinweise und weil Sie sagen, ja, die Medien sozusagen müssten hierzulande müssen besser werden, ist momentan nicht zum Besten bestellt. Welche Medien sind denn lobenswert, weil Sie den Guardian ja immer wieder mal zitieren, also wo Sie sagen, da informiere ich mich und die sind da eigentlich, die setzen vielleicht auch Themen, die sonst in Vergessenheit geraten.
Also es geht eigentlich nicht mal um die Themensetzung, aber ich habe früher die Süddeutsche und die FAZ gelesen, den Spiegel und vielleicht noch kleine Lokalzeitungen ab und zu. Und ich mache das alles nicht mehr, weil ich sehe, dass in Bezug auf, also eigentlich da, wo man weiß, wie die Verhältnisse sind, sei es um, wenn es um Bergkarabach geht zum Beispiel, ein kleiner christlicher demokratischer Staat im Kaukasus, der von Aserbaidschan kaputt gebombt wurde, ausgehungert 9 Monate lang, dann bombardiert und 120.000 Leute vertrieben nach Armenien. Und das hat in Deutschland niemanden interessiert, keine Zeitung hat drüber geschrieben. Aserbaidschan ist unser Wertepartner und ich meine, das ist eine absolut korrupte Ölmonarchie, kann man fast sagen, also eine Diktatur. Aliyev ist in zweiter Linie schon dort Regierungschef, also hat das Land von seinem Vater geerbt. Und also überall da, wo man sich auskennt und dann sieht, dass es da praktisch keine kritische und nicht mal Berichterstattung gibt, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, mit der Situation umzugehen. Dann einfach weiterhin Zeitung zu lesen und festzustellen, dass die Pressemitteilung der Europäischen Kommission abdrucken, statt zu hinterfragen, was da passiert und was es für uns Bürger bedeutet, was es für Deutschland bedeutet, was es für die EU bedeutet. Das ist frustrierend eigentlich.
Soweit Martin Sonneborn, ein Gespräch aus dem Radio Frei Archiv. Und inzwischen haben wir das Jahr 2026, das Gespräch ist schon knapp 2 Jahre alt. Und ich möchte nochmal ergänzen, dass der eben erwähnte Präsident von Aserbaidschan, Ilham Aliyev, immer noch Präsident ist. Also auch jetzt im Januar 2026. Das heißt, er ist schon seit 23 Jahren da Präsident. Aber natürlich stimmt es. Da geht der Fokus selten hin, der Nachrichtenfokus nach Aserbaidschan. Da kriegt man wenig mit über das Land, wie da die Zustände sind. Wir machen weiter hier mit Musik und von einer Band, die ihr Samstag live erleben könnt, und zwar im Museumskeller in Erfurt. Die Bert Stefan Group BSG 9 tritt da auf. Und wir hören jetzt einen Song, der heißt Luftgehö.